Deutschlandfunk. Tag für Tag. Vor 40 Jahren wurde in Münster das Bibelmuseum gegründet. Eine Sammlung dieser Art, so wertvoll und umfangreich, gibt es nirgendwo sonst in Deutschland. Zu den 3500 Einzelstücken gehört auch eine Lutherbibel mit eigenhändiger Widmung des Reformators und eine sumerische Tontafel, 4500 Jahre alt, auf der eine Schöpfungsgeschichte geschrieben steht. Außerdem hunderte altsprachliche Bibeln. 5,5 Jahre lang war das Museum nun geschlossen. Es wurde renoviert und umgebaut. Jetzt kann man es wieder besuchen, was mein Kollege Benedikt Schulz gemacht hat. Und er hat dort Wissenschaftler getroffen, die man auch als Bibeldetektive bezeichnen könnte.
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
Also das ist hier die Lukas 2,14.
Holger Struth-Wolf tippt mit seinen Fingern auf einem Tablet herum, vergrößert einen Ausschnitt aus einer Handschrift des Lukas-Evangeliums.
Und jetzt war früher dem Menschen ein Wohlgefallen, das ist Eudokia.
Holger Struth-Wolf ist Direktor des Bibelmuseums der Uni Münster und dort außerdem Direktor des Instituts für neutestamentliche Forschung. Und in beiden Funktionen ist er so etwas wie ein Detektiv. Sein Fall liegt allerdings 1900 Jahre zurück. Er und seine Kollegen versuchen, den Urtext der 27 Schriften des griechischen Neuen Testaments zu finden. Oder etwas präziser formuliert, ihm so nah wie möglich zu kommen und den ältesten Punkt der Überlieferung zu bestimmen und so möglicherweise vertraute Texte zu korrigieren.
Und jetzt gibt es Handschriften, in denen tatsächlich auch Eudokia steht, aber da sieht man, dass da ein Sigma wegradiert worden ist. Und das ist der älteste Text. Also man hat sozusagen Eudokia, also den Menschen ein Wohlgefallen, das klingt ja sozusagen wie Friede, Freude, Eierkuchen, um es böse zu sagen, also allen Menschen ein Wohlgefallen. Aber der Urtext hatte da ein S mehr, und das heißt Eudokias, das heißt den Menschen des Wohlgefallens.
In den jüngeren Übersetzungen der Bibel wird der kleine Buchstabe inzwischen mit übersetzt und deswegen klingt es jetzt so.
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Den Menschen seines Wohlgefallens.
Der Kreis derjenigen, denen Friede gewünscht wird, wird eingeschränkt und zwar dramatisch. Während zuvor im Grunde genommen die ganze Menschheit gemeint sein konnte, sind es im zweiten Fall nur noch diejenigen, die ihm, also Gott, wohlgefallen. Das Bibelmuseum in Münster ist zwar klein, enthält aber dennoch eine beeindruckende Sammlung alter Handschriften. Keineswegs nur griechische, sagt Museumskustos Jan Gräfe.
Hier ist es eben auch Teil unserer Sprachenvielfalt, die wir eben zeigen. Wir haben eben das Griechische, was wir eben gerade hatten, oben im Lateinischen. Unten haben wir Äthiopisch, hier haben wir oben Koptisch, hier halt eben arabische Handschrift eben mit dem Neuen Testament oder im unteren eine armenische Handschrift oder halt eben in dem Fall jetzt auch, das ist jetzt ein Gebetbuchfragment, aber eben auch Deutsch aus dem 14. Jahrhundert.
Und auch an Martin Luther führt kein Weg vorbei. Der Reformator hat im Wortsinne Spuren in einem Ausstellungsstück hinterlassen.
Das Spannende halt eben daran ist tatsächlich halt eben, ist eine Bibel letzter Hand, also sprich 1544, 1545 gedruckt. Also Luther hat eben in diese Bibel noch, in die Bibelausgabe eben noch seine Änderung mit eingebracht. Und die Widmung ist halt eben Johannes 3 mit halt eben einer persönlichen quasi Erklärung Luthers dazu. Das Spannende halt eben ist, Luther einmal hat es unterschrieben und die Widmung ist eben datiert 1546. Luther ist am 18. Februar 1546 verstorben. Also sprich, er muss genau diese Bibel in seinen letzten 6 Wochen seines Lebens in Hand gehabt haben.
Auch sonst hat Martin Luther in gewisser Weise die Ausstellung und die Arbeit des Neutestamentlichen Instituts beeinflusst. Erst die Reformatoren griffen bewusst wieder auf die griechischen Texte zurück, während in der katholischen Kirche auch lange Zeit nach der Reformation noch die Vulgata, also die lateinische Einheitsfassung der Bibel aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, maßgeblich blieb. Doch der eigentliche Schatz des Instituts sind nicht die wertvollen Handschriften, zumindest nicht aus Sicht der Detektivarbeit. Der Fundus des Museums enthält rund 90% der weltweit bekannten griechischen Handschriften des Neuen Testaments, auf Mikrofilm oder Foto. Sie kamen auf zahlreichen, teils abenteuerlichen Reisen des inzwischen verstorbenen Institutsgründers Kurt Ahland nach Münster. Anhand dieses Materials erstellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts die sogenannte Editio Critico Major, die inzwischen für Bibelübersetzungen weltweit maßgebliche Edition des griechischen Neuen Testaments. Aber nicht immer folgen alle Übersetzer auch den Erkenntnissen aus Münster, weil einem die korrigierte Fassung mitunter nicht geheuer ist.
Ein Fall, wo die Lutherbibel sich gegen uns entscheidet und die katholische Bibel sich für uns entscheidet, ist in Judas 5.
Der Brief des Judas ist einer der kürzesten Texte im Neuen Testament. Die umstrittene Stelle lautet:
Ich will euch, die ihr alles ein für allemal wisst, aber daran erinnern, dass der Herr, der das Volk aus Ägypten gerettet hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten.
Eine Möglichkeit. Eine andere geht so.
Zwar wisst ihr alles ein für allemal, aber ich will euch dennoch daran erinnern, dass Jesus, nachdem er das Volk aus Ägypten gerettet hatte, später die vernichtete, die nicht glaubten.
Welche ist die richtige Lesart? Hat der Herr oder hat Jesus sein Volk aus Ägypten gerettet? Nach Ansicht von Holger Struthwolf, Jesus.
Zuerst hat der Herr das Volk aus Ägypten geführt und dann in der Wüste, weil sie nicht gehorsam waren, sie verdorben. Der Herr steht da. In den ältesten Handschriften und auch bei den ältesten Kirchenväter steht da Jesus. Wir haben lange daran gearbeitet und haben die Textgeschichte der Handschriften untersucht. Und da stellt man fest, dass tatsächlich diese Lesart, Jesus hat das Volk aus Ägypten geführt, die ursprüngliche Lesart ist. Die haben wir auch geändert.
Heißt aber auch, Jesus hat diejenigen, die nicht geglaubt haben, vernichtet.
Das hat natürlich auch teilweise einen Aufschrei gegeben. Und gesagt, wie kann man so etwas sagen? Aber tatsächlich, die katholische Übersetzung ist uns gefolgt. Die eine Übersetzung hat da Jesus stehen. Die Luther-Übersetzung hat sich nicht getraut, ist bei der Herr geblieben.
Aber warum weiß man eigentlich, welche Lesart näher am Urtext ist? Man kann theologisch inhaltlich argumentieren.
Rein von der Theologie des Judasbriefes passt es sehr gut, ist also eine sinnvolle Variante und ist auch tatsächlich im Rahmen der altkirchlichen Theologie und auch der neutestamentlichen Theologie durchaus sinnvoll, denn für die Theologie des Neuen Testaments, gerade im Judasbrief, aber auch andere späte Schriften des Neuen Testaments, ist ganz klar, dass Jesus derjenige ist, der für Gott in der Geschichte schon vorher handelt. Also Gott ist in Jesus Christus schon wirksam, auch bei der Schöpfung.
Wichtiger als die theologisch inhaltlichen Argumente ist aber etwas anderes, um den ältesten Text zu bestimmen. Holger Struthwolf verwendet die kohärenzbasierte genealogische Methode. Klingt kompliziert und ist es auch. In einfachen Worten könnte man sagen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstellen einen Familienstammbaum.
Wenn wir jetzt jede Handschrift mit jeder vergleichen, dann kann man herausfinden, welche Handschriften sind die nächstverwandten. Wenn ich jetzt die nächstverwandten Handschriften ansehe und freie Handschriften haben 96% Übereinstimmung, sehr hoch, dann haben die aber 4% Unterschiede.
Und wenn man für die Varianten in diesen 4% weiß, oder zumindest für den größten Teil der Varianten weiß, welche von ihnen älter sind, dann hilft einem das auch für weitere Handschriften Schlüsse zu ziehen.
In welchen Stellen hat die Handschrift A älteren Text und an welchen Handschrift B den älteren Text? Und wenn jetzt sozusagen die Handschrift A mehr älteren Text als jüngeren, dann nennen wir ihn einen potenziellen Vorfahren. Jede Handschrift hat dann mehrere potenzielle Vorfahren. Und wenn man jetzt diese potenziellen Vorfahren miteinander verbindet, dann bekommt man sozusagen ein Textflussdiagramm, das sozusagen zeigt, wie die Handschriften Texte miteinander zusammenhängen. Und jetzt kann ich zum Beispiel bei den Einzelstellen gucken, wie verhalten sich diese Handschriften an dieser Einzelstelle, an der ich noch keine Entscheidung gefällt habe.
Detektive bedienen sich immer der neuesten technologischen Hilfsmittel. Das ist im Institut für neutestamentliche Forschung nicht anders. Die mehreren tausend Handschriften werden in mühevoller Kleinarbeit digitalisiert und dann Computer zu Hilfe genommen, um die genealogische Abstammung zu ermitteln.
Das Bibelmuseum in Münster hat wieder eröffnet. Benedikt Schulz hat für uns einen ersten Rundgang gemacht und über die Erforschung alter Handschriftensätze berichtet. Den ganzen Beitrag mit Bildern aus dem Museum finden Sie auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag.